Willkommen zu Wissen macht Gesundheit, deinem Experten-Podcast mit Ruth Bialowons, funktioneller Ärztin, und Corinna van der Erden, Applied Functional Medicine Practitioner und Health Coach. Hol dir wöchentlich das Wissen, Know-how und die Inspiration, um in Zukunft die Stellschrauben für deine optimale Gesundheit zu kennen und optimal zu justieren und dein eigener Health Advocate zu werden. Lass dich inspirieren, es wird sich für dich lohnen.
Herzlich willkommen und zurück zur nächsten Podcast-Folge. Heute wieder zu einem ganz spannenden Thema. Hallo, liebe Corinna.
Hallo, liebe Ruth. Und ich freue mich auch, dass wir auch wieder einen Gast haben. Wir sind irgendwie immer noch beim Kinderthema.
Wir kommen davon einfach nicht weg. Doch heute ist die letzte Folge zum Thema, oder?
War ja auch ein wichtiges Thema. Dementsprechend, ich weiß nicht, soll ich vorstellen? Magst du vorstellen? So richtig.
Mach mal.
Also ich weiß, die liebe Katharina ist auf jeden Fall Lehrerin. Und wir freuen uns total, dass du da bist, weil du natürlich auch eine ganz bestimmte Perspektive hast auf das Leben der Kinder, auf die Erziehung der Kinder und auch auf den Bildungsauftrag der Kinder und wie die so umgehen mit dem Thema Gesundheit. Magst du ein bisschen was zu dir erzählen? Vielleicht auch, welche Fächer du unterrichtest und an was für eine Art von Schule du tätig bist?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, heute dabei sein zu dürfen. Ich bin Realschullehrerin und arbeite derzeit an einer Oberschule. Das ist eine Haupt- und Realschule in Niedersachsen. Studiert habe ich die Fächer Mathematik und Biologie. Und unter anderem unterrichte ich gerade noch fachfremd das Unterrichtsfach Sport.
Was ja auch mit Gesundheit zu tun hat, ne? Und privat bist du aber auch an Gesundheit stark interessiert, ne? Also du beschäftigst dich auch mit diversen Gesundheitsthemen. So sind wir ja überhaupt dazu gekommen, uns über die Sachen auszutauschen.
Genau, ja. Zum einen natürlich aufgrund des Fachs Biologie, zum anderen aus persönlichem Interesse setze ich mich relativ viel mit Gesundheit und Ernährung auseinander und bin deshalb natürlich dann teilweise auch sehr verärgert über das, was ich in der Schule derzeit täglich beobachten kann, darf, muss.
Ja, da steigen wir doch schon mal direkt ein, weil wir haben ja in diversen Vor-Podcasts zu dem Kinderthema immer wieder quasi den Zeigefinger erhoben und gesagt, die Kinder, die ernähren sich schlecht und haben diverse Dinge beschrieben, sagen wir mal, für die nicht immer alle Leute uns mochten. Und aber ist auch nicht schlimm, wir kommen damit klar. Was sind denn deine Beobachtungen? Wie ist denn das? Haben wir damit die Realität getroffen oder war das so völlig an der Realität vorbei?
Nee, also das war eigentlich schon ziemlich gut getroffen. Teilweise erlebe ich dann natürlich Sachen, die mich ziemlich ärgern. Zum Beispiel, was das Thema Ernährung im Schulalltag angeht. Gefühlt 80% der Brotdosen sind gefüllt mit hellem Brot, Salami, Wurst, Nutella. Dazu gibt es dann eigentlich immer einen Schokoriegel. Wenn es schlecht läuft, auch noch ein Quetschi. Manchmal gibt es sowas wie Weintrauben. An Getränken sieht man nicht selten O-Saft, Eistee. Ich habe auch schon mal erlebt, dass Kinder in der 5. und 6. Klasse Sprite oder Cola mit zur Schule gebracht haben. Wenn die Eltern dann ganz gut meinen, gibt es noch Dextro Energy, also Traubenzucker dazu, um eben die Konzentration über den gesamten Schultag dann aufrecht zu erhalten.
Oder direkt morgens zu killen.
Genau, direkt vor der ersten Stunde schon einen Durchhänger zu haben. Naja, und dann wundert es mich natürlich nicht, dass scheinbar immer mehr Kinder Medikamente nehmen müssen, um ruhig gestellt zu werden.
Okay, also das heißt auch das, unsere gruselige Vorstellung davon, dass immer mehr Kinder quasi so eine Art Stempel bekommen, dass sie hyperaktiv sind oder dass sie sogar eine ADHS-Diagnose bekommen, auch das entspricht schon so aus deiner Sicht der Realität?
Ja, auf jeden Fall. Also heutzutage sind irgendwie in jeder Klasse mindestens 3 oder mehr Schülerinnen und Schüler, die so eine Diagnose haben oder Medikamente nehmen. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht so lange dabei, aber die Tendenz steigt. Und wenn ich mich so an meine eigene Schulzeit zurückerinnere, die jetzt ja auch schon eben her ist, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass überhaupt jemand irgendwie Medikamente wie Ritalin oder sowas zu sich genommen hat.
Also ich kann mich ehrlich gesagt ich kann mich an keinen einzigen erinnern damals. Ich meine, gut, wir sind jetzt ja auch schon ein bisschen raus aus der Schule, so 3 Tage.
Gefühlt.
Aber trotzdem, ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern, dass es Kinder gab, die Medikamente nehmen mussten damals. Es gab schon verhaltensauffällige Kinder, klar. Ne? Das, die gab es ja schon immer, so eine Bandbreite. Ne? Da gab es die Coolen und die Aufregenden und die, die immer gestört haben und die, die alle geprügelt haben und so. Aber es gab eigentlich keinen, der unter Medikamenten war. Ne?
Wissen wir ja gar nicht, vielleicht heimlich. Wird nicht drüber gesprochen. Nein, aber tatsächlich, also deckt das sich, was du jetzt gesagt hast, Katharina, ja schon sehr, sehr deutlich auch mit den, sagen wir mal, vielleicht von uns auch etwas auf die Spitze provozierten Äußerungen, um auch da mal so ein bisschen wach zu rütteln, was da eigentlich so im Verlauf passiert. Ne? Also gibt es denn an den Schulen da eigentlich überhaupt keine Vorgaben, also was die Kinder in diesen Dosen mitbringen dürfen? Ich weiß, in der Grundschule wird das ja schon manchmal durchgesetzt. Da wird dann gesagt, es darf keine Süßigkeit dabei sein oder es darf nur was Gesundes, einigermaßen Gesundes dabei sein. Also gab es bei uns an der Grundschule zum Beispiel, da durfte man keine Süßigkeiten in die Dosen packen und die wurden weggenommen. Also wenn die da drin waren, wurden die weggenommen. Aber ich meine, gut, das ist natürlich in so einer 8. oder 10. Klasse jetzt ein bisschen schwierig.
Probier das mal.
Musst du dich noch prügeln.
Also bei uns an der Sekundarstufe 1 ist es nicht so. Da wird das überhaupt nicht überprüft. Und jeder darf das mitnehmen, was er von zu Hause bekommt und was er verzehren möchte. Und ich glaube, also ich wüsste auch nicht, ob ich den Eltern da in dem Fall einen Vorwurf machen würde. Weil ich glaube, die meinen das auch einfach gut, dass sie ihren Kindern so Hochzuckerbomben wie Quetschis oder sowas mit zur Schule geben. Ich hatte im Studium auch mal eine Phase, wo ich dann so Babygläschen gegessen habe, einfach weil es schnell gehen musste und weil ich es zu dem Zeitpunkt nicht besser wusste und habe gedacht, ja, ich tue mir was Gutes, ist doch Obst und ja, gar kein Problem. Das Problem liegt meiner Meinung nach daran, dass es schlichtweg einfach zu wenig aufgeklärt wird und dass viele Eltern es einfach nicht besser wissen.
Mhm. Und das heißt, eigentlich müsste so eine Gesundheitserziehung ja irgendwie in den Lehrplan Einzug halten. Also wir sind ja sogar der Meinung, man müsste damit schon in den Kitas und noch früher eigentlich beginnen. Aber wie ist denn das aus deiner Sicht überhaupt organisiert? Also kriegen unsere Kinder in den Schulen überhaupt irgendetwas zum Thema Gesundheit vermittelt?
Ja, das Land nimmt uns Schulen und Lehrer dann natürlich mit den Vorgaben im Kerncurriculum, das sozusagen dann die Basis der Unterrichtsinhalte bildet, richtigerweise in die Pflicht. Und wir müssen dann halt über Themen wie Ernährung in der Schule sprechen und eben über das Thema Gesundheit, insbesondere dann im Fach Biologie. Da wird das Ganze dann integriert. Das Land verfasst dann immer so einen Bildungsbeitrag quasi für das Fach Biologie, was dann sozusagen festgeschrieben wird und als Richtlinie dient. In Niedersachsen heißt das dann zum Beispiel, Schülerinnen und Schüler beschreiben Maßnahmen zur Gesunderhaltung des menschlichen Organismus. Das ist dann natürlich ziemlich breit gefasst und bietet ziemlich viel Spielraum in dem Sinne. Und auf Basis des Kerncurriculums ist es dann so, dass jede Schule einzeln einen schulinternen Arbeitsplan verfasst. Und der legt dann letztendlich erst die konkreten Unterrichtsinhalte fest. Und das Problem an diesem schulinternen Arbeitsplan ist meiner Meinung nach, dass sich die Inhalte oft sehr stark an denen der Lehrwerke orientieren, sprich des Schulbuchs. Und das ist teilweise besonders im Bereich der Gesundheitserziehung problematisch. Für mich mit ein Grund, warum dieses Bildungsziel nur in Teilen erreicht wird, weil eben diese Inhalte von Schulbüchern oft, was das Thema Ernährung und so weiter betrifft, veraltete Inhalte ja, darlegen.
Enthält. Genau. Also das heißt, diese ganzen Fortschritte, die es ja über die Forschung auch immer wieder gibt oder neue Erkenntnisse, die es immer wieder gibt, die werden dann also gar nicht zeitnah in den Unterrichtslehrplan integriert, weil man gar nicht auf Dinge zurückgreifen kann, die eigentlich als Material dienen, oder?
Genau. Und diese Kerncurricula, die sind halt auch oft ziemlich veraltet und es dauert immer sehr lange, bis sowas ja, verändert wird in dem Sinne. Und die Schulbücher, es gibt tatsächlich Schulbücher jetzt aus neuester Zeit, die das Thema Ernährung schon ein bisschen besser ja, aufbereiten. Aber oft sind noch Schulbücher im Umlauf. Also bei uns war das ja zum Beispiel auch letztes Schuljahr noch so, dass wir ein Biologiebuch hatten, was vor 10 Jahren verfasst wurde. Und da hat sich natürlich einiges getan. Und ja, das ist halt bei uns so, dass man, wenn man Biologie auf Lehramt studiert, nur beiläufig und hauptsächlich aus didaktischer Sicht über Gesundheitserziehung spricht und sich nicht alle so intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Und dann verlässt man sich einfach aufgrund des zeitlichen Aspekts leider oft auf die Inhalte der Bücher. Und da hat man schlichtweg nicht die Zeit, jeden Informationstext und jedes Material zu prüfen oder für jede Stunde sein eigenes Material zu erstellen. Und oft ist es auch so, dass gerade an Haupt- und Realschulen aufgrund des derzeitigen Lehrermangels oft fachfremd unterrichtet wird. Das heißt, ebenso wie ich das Fach Sport unterrichte, das habe ich nicht studiert, unterrichten andere dann das Fach Biologie. Und naja, denen fällt dann ja immerhin noch viel weniger auf, wenn irgendwo fehlerhafte Informationen in den Büchern enthalten sind. Und genau so wird das dann eben an die Schüler vermittelt.
Ja, ja, weißt du, Entschuldigung, Ruth.
Alles gut.
Du sagst, es hat sich so viel verändert, weißt du, die letzten 10 Jahre im Bereich Ernährung. Und die Sache ist, ich glaube, das hat sich schon für uns, aber für den, also das Standard, die Standardaussagen, wenn man so die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und sowas anschaut, da hat sich halt erschreckend wenig verändert, ne? Und wenn man dann mit jemandem spricht, der auch in diesem System ausgebildet ist, also eigentlich genau die Informationen hat, die auch zur Verfügung gestellt werden sollen, dann, ja, dann schlackert man ja manchmal mit den Ohren, was noch Standard ist und was noch als richtig angesehen wird. Und dementsprechend würde es mich total wundern, wenn in den Schulbüchern was Zeitgemäßes stehen würde. Weil wenn man dann eben, selbst wenn man sich entscheidet und sagt, Ernährung ist meine Leidenschaft, ich möchte gerne Leuten helfen, mit Ernährung gesund zu werden, dann bekommt man ja im Grunde sehr, sehr ähnliche Aussagen wie noch vor 40 Jahren. Ne? Das ist ja mit ein Grund, warum die Ruth und ich in den Brilliant Essentials beispielsweise erstmal mit diesen ganzen Ernährungsmythen aufräumen, weil das halt einfach so in uns drin sitzt und diese Aussagen und auch, dass die Eltern glauben, sie tun den Kindern mit dem Quetschi und dem Fruchtzucker und mit den Trauben total was Gutes, weil die denken halt einfach, das ist Obst, ne?
Und naja, das gibt kurzfristige Energie. Obst und Gemüse am Tag, ne?
Genau.
Also dann kann man ja viel interpretieren. Ich könnte dann ja auch 5-mal Obst essen.
Oder Gemüse.
Ja, aber das ist ja nicht so lecker.
Und die Kartoffel ist ja auch ein Gemüse.
Ja, stimmt. Also, und ne, ich meine, halt über so die Ernährungspyramide offen. Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu diskutieren, ist auch müßig, ne? Wenn man sich, also die haben ja das Design ganz toll angepasst. Das ist nämlich jetzt 3D. Und dann kann man das so richtig toll zusammenfalten und so kleben an so Falzecken und so einen Scheiß, ja. So, und dann hat man so einen Turm. Aber im Prinzip das, was da an Bildern drauf ist, entspricht halt überhaupt nicht mehr dem aktuellen Wissensstand, sondern propagiert da halt tatsächlich auch noch super viele einfache Kohlenhydrate und auch Sonnenblumenöl und so Dinge. Also
ja, das war ja jetzt auch voll im Mangel, weißt du? Also ich meine, wenn was im Mangel ist, muss ja gut sein.
Ich hatte mal so ein, auch so ein witziges Erlebnis in der Schule, beziehungsweise eher ein trauriges Erlebnis, als die Ernährungspyramiden im Unterricht eben aufgrund der Inhalte des Schulbuchs behandelt haben, was aber auch von Schulbuch zu Schulbuch unterschiedlich ist. Also in einem Schulbuch ist die Basis der Ernährungspyramide sind Kohlenhydrate, also dann ist da Brot abgebildet, Reis und so weiter. Und wenn man das nächste Schulbuch aufschlägt, dann bildet die Basis, bilden Getränke, Wasser und so weiter. Also da sind die sich nicht mal einig und da habe ich das mit einer Schülerin besprochen im Unterricht, so ganz zu Beginn meiner Schullaufbahn. Und dann kam die Schülerin nächsten Tag in die Schule und hatte einen Smoothie dabei, einen gekauften aus dem Supermarkt und eine Tüte Chips. Und dann hat die zu mir gesagt, so, ich habe mir nochmal diese Ernährungspyramide angeguckt und da hat sie mir ganz stolz erzählt, meine 5 Portionen Obst, die habe ich ja schon gedeckt jetzt durch den Smoothie. Und die Tüte Chips, die darf ich ja noch wohl essen, weil was Ungesundes kann ich ja hinterher essen. So stände es ja in dem Buch, so hätte sie das interpretiert und aus dieser Ernährungspyramide. Ja.
Ja, die sind halt, also diese Pyramiden haben ja auch unterschiedliche Zwecke. Es gibt eine ganz coole Serie, The Good Wife heißt die Serie. Gibt es auf, weiß ich nicht, kann man sicherlich gucken. Und da gibt es eine Folge, da geht es um Anwälte, ne, und so Lobbyisten und sowas in den USA, die dann quasi sich treffen und die wollen halt auch die Ernährungspyramide aushandeln. Und dann stellt sich halt raus, dass die Lobby von unterschiedlichen, ne, die Käselobby oder die Milchproduktlobby ist sehr groß und die Wurstlobby ist groß. Und zum Schluss sitzen die dann alle mit ihren Anwälten und die ganzen Lobbyisten sitzen da und dann zum Schluss kommt halt keine Pyramide raus, sondern so eine Wurst. weil man halt einfach gar nicht mehr sagen kann, ne, je nachdem, wer stärker, ne? Und da sind mir damals, das habe ich vor Jahren, habe ich die gesehen, ja, also ne, das ist halt ganz viel Politik, die da eine Rolle spielt, ne? Und auch wenn man sich mal überlegt, dass halt beispielsweise die Fruktosemenge von diesem Fruktosesirup, die jetzt verarbeitet werden darf in Europa, nach oben gesetzt worden ist, weil die Amerikaner die reduziert haben und sie irgendwo hin müssen mit dem Zeug, ne? Dann sieht man halt, dass ganz viele Entscheidungen überhaupt nicht auf gesundheitlicher Grundlage getroffen werden, sondern dass da halt schon viel Politik und Wirtschaft dahinter ist, ne? Und dementsprechend ich kann das total verstehen, dass die Eltern verwirrt sind und nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und ich meine, wenn sie halt noch ein Quetschi mitgeben und Weintrauben, dann finde ich das immer noch besser, als ne, wenn du sagst, die Kinder haben halt wirklich morgens schon ihr Sprite oder diese ganzen Energy-Drinks und sowas dabei. Ne? Oder hier haben Kinder also Hamburger dabei, aber nicht Hamburger vom McDonald's, sondern Hamburger aus Gummibärchen. Ne?
Ich glaube, die Hamburger aus den Gummibärchen, die triggern dich total.
Die triggern mich total, ja, weil mein Sohn hat kürzlich auch eins gekriegt, ne? Dann habe ich direkt, böse Mama, direkt.
Du, aber den gab es, die Hamburger gab es schon, als ich klein war.
Ja, aber die waren so klein.
Ja, die waren die so.
So, mhm. Das sind Riesendinger.
Ja.
Und das haben die in der Schule dabei. Ne? Und ja. ich hab früher immer Schulausflüge begleitet, von meinem Großen damals. Und da war das wirklich, also die Kinder, die kamen mit diesen Frühstücksboxen und dann hatten die ihre Box mit Brot. Und jedes Kind hatte noch eine Box dabei, die war voll mit Süßigkeiten. Und dann haben die natürlich noch untereinander getauscht, das ist ja, wir sind ja alle sozial. Ja gut, aber es kann doch nicht sein, dass du, also was haben wir denn dabei gehabt? Eine Capri-Sonne und ein Beefy, ne? Und das war schon schlimm genug. Aber die haben heute, Massen haben die dabei.
Auch das ist ja auch problematisch, das, was es im Kiosk zu kaufen gibt. Also an vielen Schulen ist es halt so, die haben schon das Konzept gesunder Kiosk etabliert. Da gibt es dann halt mehr Obst und ein bisschen Gemüse, wo ich aber auch glaube, dass es hauptsächlich als Deko dient. Aber häufig ist halt im Angebot von Schulkiosken, da findet man helle Brötchen, man findet Heißwürstchen mit Ketchup, man findet Käsebrötchen, eine Riesenauswahl an Schokoriegeln, Donuts. Und zu trinken gibt es dann halt Durstlöscher, also diese Art Eistee, die auch ganz super sind, oder eben Capri-Sonne. Mhm. Problematisch.
Also dass Capri-Sonne nicht einfach irgendwann mal verschwindet, das...
Ja.
Das finde ich merkwürdig, weil Capri-Sonne, also früher war das ja auch wirklich so ganz toll, also als Capri-Sonne so hip wurde, kann ich mich daran erinnern, dass wir diese Dinger gesammelt haben und dann haben wir so daraus Dinge gebastelt tatsächlich. Ich hatte so eine richtige Tasche daraus gebastelt mit so Nieten und so. Aber das gab auch mal so einen Hype davon, aber dass man das heutzutage wirklich noch als... ich weiß nicht, als Saft oder was empfindet, ich weiß gar nicht. Also
ich war im Phantasialand ja vorletzte Woche und da liefen mir dann zwei erwachsene Frauen entgegen, ne? Und die hatten jede ihre Capri-Sonne in der Hand.
Haben die getrunken?
Ja, die haben die getrunken. Die haben die wirklich getrunken. Und hier mit dem Durstlöscher habe ich auch eine geile Geschichte. Ich war früher immer, bin immer 800 Meter Lauf, habe ich immer früher gemacht in der Schule. Da war ich immer ziemlich gut und habe dann irgendwann mal vor so einem 800 Meter Lauf, habe ich so einen Durstlöscher getrunken. Halleluja. Also ich habe gedacht, meine Beine, ich war so schnell, dieser Zucker, ne? Aber das habe ich wirklich, während ich lief, ich kam mir vor wie diese Ente im Fernsehen, die so... Also du bist völlig hyper, wenn du das trinkst, ne? Und das, also weißt du, wenn du danach rennst, ist ja was anderes. Aber die Kinder, die trinken das und setzen sich in Unterricht und dann erwarten wir, dass die ruhig sind. Und wenn sie es nicht sind, kriegen sie Medikamente, weil dann sind sie hyperaktiv.
Ja, oder man überlegt sich, so eine bewegte Pause einzuführen. Ja, also früher hatten wir ja noch den Schulweg, ne? Der wurde ja mit dem Fahrrad bestritten oder wahlweise dann eben mit dem Bus und dann zu Fuß und so. Und heutzutage wird man ja quasi vor den Schulen quasi von jedem SUV fast totgefahren, oder?
Ja, oder sie kommen mit den Rollern, weißt du, mit den Elektrodingern, wo man nur draufstehen muss, wo ich immer denke, welche Eltern machen das?
Ja, auf jeden Fall. Und auch, ich finde sowieso, dass gerade auch durch die Corona-Pandemie das Interesse an Sport und die Beweglichkeit der Kinder deutlich abgenommen hat. Die haben wahrscheinlich durch das Verbot der sozialen Kontakte viel weniger Mannschaftssport ausüben können, saßen eben mehr vorm PC und der Playstation und vielleicht auch, um ruhig gestellt zu werden und den Eltern nicht auf die Nerven zu gehen. Und das ist natürlich schwer, denen das wieder abzugewöhnen. Und erschreckend finde ich tatsächlich, dass manche Eltern dann diese eingeschränkte Bewegung der Kinder noch unterstützen, indem sie die Kinder, wenn es nur minimal regnet, dann eben mit dem Auto zur Schule bringen. Und es entsteht ein riesen Verkehrschaos, das sich keiner vorstellen kann. Das war auch damals gar nicht möglich. Also da stand gar nicht zur Debatte damals, als ich zur Schule gegangen bin, dass man mit dem Auto zur Schule gebracht wurde. Also ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und habe auch selbst da noch außerhalb gewohnt. Die Bushaltestelle war über 2 Kilometer entfernt, was ja auch nicht weit ist. Aber da konnte Schnee fallen. Das war egal. Man hat sich angezogen und dann ist man da durchgefahren und ohne Diskussion. Und heutzutage kann man den Schülern das wahrscheinlich irgendwie gar nicht mehr zumuten. Meine Kollegen, die regen sich dann auch immer auf und sagen dann so, ja, es ist kein Durchkommen, wir können nicht pünktlich anfangen. Und manchmal fällt dann auch so der Satz, ja, die sind doch nicht aus Zucker. Ja, wenn wir überlegen, worüber wir gerade gesprochen haben, sind sie vielleicht doch aus Zucker.
Ja, könnte die Gefahr bestehen, dass die weggespült werden mit den ganzen Durstlöscher-Bausteinen in sich drin. Ja, man weiß es nicht. Aber ja, also ich kann das auch nur so bestätigen von Oberkassel, da wo mein Sohn zur Grundschule gegangen ist, gab es nur so einen ganz, ganz kleinen Anfahrtsweg, ne? Himmelhilf. Ja, Himmelhilf. Und das ist denen total egal. Super rücksichtslos fahren die ihre Kinder bis vor die letzte, weißt du, so bis vor das letzte Tor. Am liebsten noch in die Klasse rein.
In Köln, ich hatte ja meinen Sohn auf einem privaten Kindergarten, weil die gekocht haben und ich dachte, das Essen wäre dort besser. Wurde eines Besseren belehrt. Aber da haben die, also in der Feuerwehrzufahrt wurde da geparkt. Weißt du, und dann denke ich mir immer, was ist denn das für ein Verhältnis? Also bevor das Kind 10 Meter laufen muss, parke ich in der Feuerwehrzufahrt. Also ich kann es wirklich, also ich verstehe tatsächlich die Welt nicht wirklich, aber ich habe schon auch erlebt, dass, ne, dass auch im Kindergarten dann die Kindergärtner mal die Initiative ergriffen haben und gesagt haben, nein, wir möchten auch nicht nach jedem Essen, es soll nicht nach jedem Essen Nachtisch geben und solche Dinge. Da sind die Eltern auf die Barrikaden gegangen. Also ich glaube, das ist halt schon schwierig, weil es müssten ja quasi beide Seiten sich einig sein. Und da ja beide Seiten aus mehreren Personen bestehen, ist Einigkeit halt da wirklich schwierig, ne? Also das ist deshalb man weiß gar nicht, wem man final einen Vorwurf machen soll. Ich finde, den Eltern kannst es nicht, den Kindern kannst es nicht, den Lehrern kannst es nicht, aber du kannst es meines Erachtens halt der Politik und auch der Werbung, weil wenn bestimmte Dinge nicht behauptet werden dürften, dann gäbe es halt auch mehr Klarheit. Ne? Wenn man nicht sagen dürfte, dass halt die Milchschnitte eine gesunde Milchmahlzeit ist, ne? Und Dextroenergien dir den ganzen Tag Energie gibt. Ne? Also wenn man einfach falsche Dinge nicht behaupten dürfte, dann würden die Leute auch nicht so in die Irre geleitet. Ne?
Oder das mit dem Nutri-Score, ja, dass man eben davon ausgeht, dass so ein Toast, der 3 Körner gesehen hat, von der Stufe C dann plötzlich auf Stufe A rutscht. Und das ist ja grün und deswegen kann man das ja auch ganz beruhigt dann essen. Oder meine Schwester hat mir doch jetzt kürzlich ein Bild geschickt, so ein bisschen natürlich, um mich zu verarschen, das war so ein Punika-Drink. Und dann stand da drauf flüssige Vitamine. Und dann stand unten die Leiste, welche Vitamine jetzt da drin sind. Ja? Und dann sagt sie so, hör mal, jetzt kann ich mir die ganzen Nahrungsergänzungsmittel sparen. Soll ich jetzt rot oder orange nehmen? Die flüssigen Vitamine. Ja, aber das steht unter dem Regal, wo dann oben drauf steht Energiebooster oder so oder Energiegeber oder so. Ne? Das ist schon echt, das ist verrückt. Und ja, solange das erlaubt ist und solange nicht einheitlich geklärt ist, was die Kinder in ihrer Ausbildung lernen sollen oder müssen oder was gut wäre, wenn das nicht festgesetzt wird. Ich meine, wenn jede Schule machen kann, was sie will, ist ja schon auch interessant. Ne?
Auf jeden Fall.
Und dann gibt es halt engagierte Leute, so wie dich, ne? Dass du halt dich unbedingt damit auseinandersetzen willst, um der nächsten Generation da auch ein paar wertvolle und handfeste gute Sachen mitzugeben. Und dann gibt es eben Leute, die es einfach vielleicht nicht interessiert oder die sich einfach selber nicht damit bislang auseinandergesetzt haben. Ne?
Wie also, ist denn das, wenn du dann sagst, okay, das ist deine Leidenschaft und du bringst das den Kindern bei? Wie reagieren die Kinder, wenn du halt quasi, also darfst du überhaupt, kannst du Dinge abseits von der herkömmlichen Meinung kommunizieren? Und wenn du das tust, wie reagieren die Kinder dann auf so widersprüchliche Sachen?
Tatsächlich halte ich mich dann vom Schulbuch fern, was natürlich ein Mehraufwand ist, und erstelle dann auf Basis des Wissens eigenes Material und suche mir das zusammen, was ich für relevant erachte. Es ist tatsächlich auch immer so das Problem, dass das in den Schulbüchern oft sehr faktenbasiert ist. Also die müssen dann irgendwie sowas machen wie, ja, eben ein Fettmolekül zeichnen aus Glycerin und den Fettsäuren. Ja, aber für mich fehlte einfach der Mehrwert. Also was ist der Mehrwert für die Kinder, wenn sie sowas können? Und das lernen die auswendig für so Klassenarbeiten, aber danach ist es einfach wieder weg. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man langfristig das Verhalten der Kinder beeinflussen möchte, eben in die richtige Richtung, in die Richtung ordentlicher Lebensstil und so weiter. Und ja, tatsächlich reagieren die da eigentlich gut drauf, dass ich eher so handlungsbezogenere Aufgaben mit denen mache. Also ich mache dann sowas wie ein Bewegungsprotokoll oder dass sie mal wirklich so ein Ernährungsprotokoll aufschreiben und dass wir uns dann mal angucken, okay, was steht auf den Rückseiten der Lebensmittel wirklich drauf? Ist in der Milchschnitte wirklich gesunde Kindermilch drin? Und dann schauen wir uns halt eben die Nährwertangaben an und schauen uns an, okay, was sollte ich wirklich zu mir nehmen? Und da sind die Kinder tatsächlich auch sehr interessiert. Also gerade so in Klasse 5, 6 noch nicht so, aber ab Klasse 7, 8 würde ich sagen, ist das schon so, dass die Kinder ein hohes Interesse haben. Und ich finde, das sollte man sich doch zunutze machen und das nicht irgendwie dadurch ja herabsenken, dass sie irgendwas auswendig lernen müssen, wie irgendwelche chemischen Formeln von Kohlenhydraten und Fetten, die sowieso kein Mensch braucht und die eben langfristig überhaupt nichts, keinen Mehrwert für die Kinder haben, dass sie mehr also handlungsbezogene Aufgaben machen. Und da haben die wirklich Interesse und sind interessiert und ja.
Ja, das klingt cool. Auf jeden Fall total, das klingt voll schön, weil das auch ja Hoffnung gibt, dass wenn man dann quasi den richtigen Inhalt bringt, aber ich kann das aus meiner Schulzeit auch nur bestätigen, immer wenn es was war, was irgendwie sinnvoll sich angefühlt hat, was dann auch zusätzlich noch total Spaß gebracht hat, wo man Dinge hat lernen können, die man verstehen konnte, also Zusammenhänge verstehen konnte und so, dann war ich persönlich immer am allermotiviertesten und habe mich da immer total tief in die Materie auch eingebracht und eingelesen. Und dieses stumpfe Auswendiglernen, was ja auch in jedem Medizinstudium ja die Basis der kompletten Ausbildung ist, muss man ja jetzt mal ganz ehrlich sagen. Gut, es gibt jetzt neuere Ansätze, auch da gibt es dieses problemorientierte Lernen und dann wird das so fallbezogen gemacht. Aber schlussendlich sehen wir trotzdem die jungen Assistenzärzte ohne irgendein Wissen von Zusammenhängen. Ja, die können dann einzelne Dinge sagen, wie wirkt Metformin, aber können gar nicht transkribieren, was das mit dem Körper eigentlich macht. Und das ist doch total krass. Dass man ja, und vernetzt vor allem mit der
Ernährung,
kann.
Weißt du? Also, ja. Ne, das kann doch, also Ernährung ist ja was Praktisches. Also ist ja Essen, das ist ja ein Tunwort, ne? Und deshalb ist es doch total krass, dass man selbst das so theoretisch abhandelt. Und also ich weiß noch, mein Sohn hat letztes Jahr hat er gelernt über die Muskulatur und den Bizeps und den Trizeps, ne? Wo man ja auch super coole Sachen machen könnte und den Kindern halt auch mal zeigen, wie so Muskeln funktionieren und sowas. Und dann weiß ich noch, musste der quasi die Muskulaturansätze, die Muskelansätze malen an so eine Skizze. Und diese Skizze war noch so völlig abartig, ne? Und hatte eine glatte 6. Und wo ich dann, also wirklich, der hatte eine glatte 6. Und der Witz ist ja, ich habe ja jahrelang ein Sportstudio gehabt und der Noel ist in diesem Sportstudio groß geworden, ne? Und der weiß, wie ein Bizeps aussieht und wie ein Trizeps aussieht. Und ich habe dann halt nur einmal gefragt, du sag mal, wenn der Muskelansatz da wäre, wo du ihn hingemalt hast, wie wird sich denn der Arm dann bewegen, ne, wenn der Muskel sich... Dann sagt er, es geht ja gar nicht, der muss ja da oben sein. Ne? Also es war einfach eine Frage, ne, und dann war es erledigt. Und ich finde es so, so wichtig, dass solche praktischen Themen auch mit einem praktischen Bezug unterrichtet werden. Weil sonst, also wenn Sport und Ernährung keinen Spaß machen, was soll denn... Also ich glaube irgendwie... irgendwelche Ebenen schneiden. Also mir hat das jedenfalls nicht Spaß gemacht. Aber Ernährung und Bio, und das sind doch lebensechte Themen. Die muss man doch irgendwie lebensecht rüberbringen.
Also was würdest du denn vorschlagen, Katharina? Du hast dir ja bestimmt auch schon mal Gedanken gemacht. Wenn du jetzt dir wünschen könntest, also was würdest du ändern wollen? Oder was müsste man aus deiner Sicht machen, um das System positiv zu beeinflussen?
Ja, also meiner Meinung nach bedarf es insgesamt so ein Konzept unter mit Einbezug der Eltern, die für mich da auch natürlich eine wesentliche Rolle spielen, weil die letztendlich entscheiden, was das Kind mit in die Schule zu essen nimmt. Das beinhaltet aufbereitete Informationen, die eben praxis- und handlungsbezogene Aufgaben mit sich bringen, die die Schüler dann auch vielleicht direkt zu Hause umsetzen sollen und die sie einfach befähigen, bewusste Entscheidungen zu treffen. So, ich gucke mir die Rückseite des Lebensmittels an und entscheide dann, nehme ich das zu mir oder nehme ich das eben nicht zu mir? Und ja, das beinhaltet dann vielleicht auch eben die Arbeit mit eigenen Ernährungs- und Bewegungsprotokollen. Für mich gehört auch dazu, dass vielleicht den Schülern dann wirklich auch ein geeignetes Frühstück mal präsentiert wird, ein Beispiel dafür und nicht ein Früchte-Tiramisu, das aus Haushaltszucker und Schlagsahne und Fruchtzucker und weil das noch nicht reicht, Vanillezucker besteht, so wie es dann im Schulbuch angepriesen wird auf einer Seite Fit und Gesund. Das geht ja auf in die total falsche Richtung, sondern dass da wirklich vielleicht auch geeignete Ernährung im Schulalltag mal an Beispielen dargelegt wird. Was mir total wichtig ist und was irgendwie total fehlt, ist der ganze Themenbereich Zucker. Also zum Thema Zucker gibt's, ich habe, glaube ich, 10 Schulbücher mir angeschaut, es gibt lediglich die Information, Zucker ist ein Kohlenhydrat. So, das war's zum Thema Zucker. Es gibt keine Information zum Thema, hinter welchen Bezeichnungen versteckt sich Zucker? Was sind die Folgen von zu hohem Zuckerkonsum? Das wird überhaupt nicht thematisiert. Und ich finde, das sollte den Schülern auf jeden Fall veranschaulicht werden. Und sie sollten natürlich darüber Bescheid wissen. Ja, eben, was ich gerade schon erläutert habe, eben diese Betrachtung der Nährwerttabellen, eben, dass sie sich auch mit den Lebensmitteln auseinandersetzen, dass sie bewusst entscheiden können, aber dass sie vielleicht auch dadurch dann einen kritischen Blick auf Werbung entwickeln können. Also ich gehe jetzt nicht mit dem Trend und nehme so einen High-Protein-Riegel oder so eine Chemiebombe zu mir. Das möchte ich nicht. Ich weiß, dass das schlecht für mich ist. Vielleicht ist es dann auch gar nicht unbedingt nötig, solche Werbung zu verbieten, wenn die Kinder doch so erzogen werden oder so das Wissen haben, bewusst entscheiden zu können. Das schwächt das Ganze natürlich ab. Und was auch eben nicht thematisiert wird in dem ganzen Komplex der Gesundheitserziehung, ist die Relevanz von Sport und Bewegung. Da wird im Fach Biologie nichts zu gesagt. Also klar, der Sportunterricht findet statt. Und es war damals auch so, also als ich zur Schule gegangen bin, dann war es so Sportunterricht, das ist mein Lieblingsfach. Das hat jeder aus der Klasse gesagt. Da musste man keine theoretischen Inhalte lernen, sondern ja, der Sportunterricht war hoch angesehen. Da konnte man seinen Kopf ausmachen und man konnte sich einfach bewegen. Heutzutage, wenn ich Sport unterrichte, ist es so, in den Klassen 5 bis 7 ist es noch okay. Also die sind teilweise motiviert. Es gibt aber auch natürlich welche, die da sagen so, nee, ich bin nach einer Runde durch die Halle komplett K.O. Und das war's wirklich. Aber in den Klassen 8, 9, 10, da möchte sich so gut wie keiner mehr bewegen. Das, ja, das fällt einfach hinten rüber. Und das finde ich echt wirklich erschreckend, was man da beobachten kann. Und das, finde ich, sollte auch mit thematisiert werden. Eben diese Relevanz von Sport und Bewegung für das gesamte Thema Gesundheit. Das ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig. Und was auch jetzt aktuell ganz ja, vorherrschend ist, um auch nochmal den Rückbezug zu älteren Folgen herzustellen, ist der Medienkonsum. Also meiner Meinung nach gehört der Medienkonsum eben auch mit, oder das erlernte Verhalten oder der Umgang mit sozialen Medien eben auch mit in diesen Bereich. Das ist halt eben heute allgegenwärtig. Man kann davon nicht weglaufen und das sollte unbedingt thematisiert werden. Ist eben aus dem Alltag der Kinder nicht mehr wegzudenken. Desto wichtiger ist es doch, dass die Kinder verantwortungsvoll damit umgehen können. Und dass auch Gefahren thematisiert werden, die eben diese sozialen Medien mit sich bringen. Wie zum Beispiel, wenn ich ein Foto auf Snapchat verschicke und das dann irgendwie doch in den nächsten 10 Minuten die ganze Schule auf dem Handy hat. Und was auch nicht thematisiert wird in dem ganzen Komplex ist der Umgang mit Stress und der Umgang und Entspannung an sich. Ich habe mal ganz cool so eine Meditationsübung mit den Schülern gemacht und ich habe gedacht, das kommt überhaupt nicht gut an und die finden das albern und da gibt's Gegacker und keiner nimmt das ernst, aber die fanden das richtig geil. Also die fanden das richtig cool. Die haben danach gesagt, ich mache das öfter und ich konnte mich danach viel besser konzentrieren. Also vor den Stunden im Nachmittagsunterricht macht es vielleicht sogar Sinn, sowas mit einzubauen oder eben wie diese Bewegungspausen. Das ist ganz förderlich auf jeden Fall. Und ich finde, das wird auch so unter den Tisch gekehrt. Und das ist auch eben kein Inhalt eines Schulbuchs und kein Inhalt eines konkreten Lehrplans. Aber für mich spielt das eben in dem Bereich Gesundheitserziehung eine ganz wichtige Rolle, weil die sind ja heutzutage einfach reizüberflutet. Die schalten nicht ab. Und wenn sie es in der Schule nicht lernen, wo sollen sie es dann lernen, mal zu entspannen oder mit Stress umzugehen? Die sind ja dauergestresst.
Und das merkt man vor allem daran, dass die immer früher auch echt krasse Erkrankungen entwickeln. Darüber haben wir ja auch schon die letzten Folgen immer gesprochen, dass wir immer mehr Erwachsenenerkrankungen, stressinduzierte Erkrankungen oder ernährungsbedingte Erkrankungen oder bewegungsmangelinduzierte Erkrankungen sehen. Also du sprichst uns jetzt unabgesprochen, ja, total aus der Seele, weil genau das ist das Thema. Wir brauchen nicht mit einer kleinen Sache anfangen. Wir müssen ein Gesamtkonzept machen, wo wir wirklich alle Facetten abdecken, die für ein gesundes Leben und für viel Gesundheit unerlässlich sind. Mhm. Und die Pandemie hat uns ja leider überhaupt nicht in die Hände gespielt, was das angeht. Man hätte die Zeit ja perfekt dafür nutzen können. Ja, wir können uns darüber herrlich stundenlang aufregen, wie was für eine vertane Chance eigentlich das ist, dass man in der Pandemie keine Gesundheitserziehung gemacht hat, und zwar für das ganze Land, für jeden. Man hätte Bewegungseinheiten am Fernsehen anbieten können, ja, vor der Tagesschau, nach der Tagesschau, einmal aufstehen, ein bisschen hüpfen. Also es hört sich jetzt so albern an, aber wie machen wir es denn in unseren Online-Seminaren? Da machen wir immer eine Atemübung, da machen wir immer bewegte Pause und hüpfen und machen irgendwas. Ja, ist albern, aber hilft halt, ne?
Ist halt ja, total schlau. Ja, schafft einfach Bewusstsein, ne? Es schafft einfach Bewusstsein, und das hat einfach nicht stattgefunden, weil ja alles, was in irgendeiner Form selbst machbar war, negiert worden ist. Und ich finde, das ist unheimlich wichtig, dass die Leute wieder die Macht zurückgegeben, dass die Macht wieder an die Leute zurückgegeben wird und auch die Verantwortung für die eigene Gesundheit. Und das ist doch tatsächlich so, wenn es nicht, klar kann man dann sagen, ist es jetzt die Aufgabe der Schule? Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, wie lang die Kinder in der Schule sind und wie wenig dann noch übrig bleibt im Alltag, wenn sie es da nicht lernen, und es ist natürlich ja auch der Stressfaktor in dem Moment, weil der soziale Stress findet in der Schule statt, ne? Der schulische Stress findet da statt, und warum nicht den Kindern beibringen, wie man damit umgeht? Das würde ihnen ja im Folgeleben, im weiteren Leben total viel helfen, und sie könnten vielleicht sogar auch ihren Eltern ab und zu mal noch ein bisschen ein Feedback geben, weil Kinder sich ja durchaus noch vielleicht besser spüren können, als die Eltern das könnten. Also es würde uns allen gut tun, wenn man da, also ich würde dich gerne klonen und an ganz viele Schulen schicken.
Das ist dann das nächste Projekt, Corinna.
Das Klonen, ach nee, das dürfen wir nicht.
Ah, nee. Vielleicht macht es Sinn, ein Konzept auszuarbeiten, das eben das Ziel hat, dass die Kinder dann Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen. Es ist halt eben langfristig gedacht wichtiger, gesunde Ernährung und eben einen ordentlichen Lebensstil in das Verhalten der Kinder zu integrieren, als wenn das Kind irgendwelche chemischen Strukturen zeichnen kann oder 5 Sprachen spricht.
Ja, oder irgendwie in Mathe irgendwelche Dinge, wo man eben weiß, okay, das wirst du wahrscheinlich nie wieder brauchen. Grundrechenarten sind gut, aber viel wichtiger wäre es, wenn man mal so eine Steuererklärung machen würde oder wenn man mal lernen würde, wie man seine Gehaltsabrechnung liest und was es eigentlich heißt, wenn man irgendwie zu Hause auszieht, alleine wohnt, mit Stromkosten und Handykosten und so. Das wäre ja auch Rechnen. Nur es würde halt einfach super viel praktischen Input an die Kinder geben, die sie lebensfähiger machen. Und die sie stärken und ihnen Selbstvertrauen geben, sodass sie sich auch Dinge zutrauen können, wenn sie dann mal irgendwann größer werden oder ausziehen. Oh Gott, bewahre, Corinna, es ist bald soweit. Nein, das dauert noch ein bisschen. Aber ich finde das total wichtig und möchte das auch total gerne unterstützen. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Katharina, dass wir mal darüber reden wollen, welches Projekt wir da so gemeinsam anstößen können, die Mayraki und die Katharina. Ja, weil das Wissen ist ja da und die Ideen sind da. Wir müssen nicht alles neu erfinden, ja, sondern wir könnten das einfach mal oder sollten das einfach mal in Zukunft machen.
Genau, und es ist ja auch nicht so, dass die Lehrer das nicht rüberbringen wollen. Ich glaube, ganz viele sind motiviert und stimmen uns da in ganz vielen Dingen einfach zu. Aber es fehlt schlichtweg die Zeit und die Gegebenheiten sind so, dass man sich eben auf die Inhalte der Bücher und auf das, was gegeben ist, beruft. Und da kommt halt eben das bei rum, was man jetzt gerade in den Schulen beobachten kann. Wenn man ein Konzept vorschlägt, was eben so strukturiert aufgebaut ist, bin ich mir sicher, dass viele Kollegen sich darüber freuen würden, wenn man denen sowas zur Verfügung stellen würde. Und das würde bestimmt großen Einklang mit sich bringen.
Aber
cool. Ja. Auftrag gehört.
Genau, und irgendwie ist es doch schön, dass wir uns immer alle in unserem Podcast sind sich schon mal einig. Das ist doch immer gut. Und eigentlich ist doch total schön zu sehen, wie viele Menschen es gibt, die gemeinsam in die richtige Richtung denken und das ohne Politik, ohne religiöse Ansichten, sondern wirklich einfach nur mit der guten Absicht, dass man was verbessert in eine Richtung, so dass es allen besser gehen kann. Und ich finde das immer total schön, wie viele Menschen mittlerweile sagen, ich übernehme meine Verantwortung, ich nehme die Verantwortung an und mache in meinem Bereich das, was eben möglich ist. Und wenn wir es jetzt auch noch schaffen, dass wir all diese Einzelkämpfer quasi verknüpfen, sodass wir das gemeinsam machen können, dann sind wir in ein paar Jahren hoffentlich an einer anderen Stelle.
Ja, und vielleicht hören ja da draußen diesen Podcast auch ein paar Lehrerinnen und Lehrer, die Interesse haben, sich vielleicht ja auch in so einen Arbeitskreis, hört sich politisch doof an, in so ein cooles Meeting zu setzen und mal darüber brainstormen, was man machen kann. Ne? Schreibt uns doch einfach mal eine Nachricht dazu. Wir freuen uns.
Wir connecten, genau.
Genau.
Sehr schön.
Mega cool. Ja, also ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Es war ein sehr spannender Einblick. Vielen Dank, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
Ja, das ist ja auch die richtige Mission. Die wollen wir total gerne unterstützen, und weil wir sie teilen. Und ab der übernächsten Woche geht es dann weiter mit einem neuen Thema. Also bleibt dran, seid gespannt. Kürze kommt mehr dazu. Und einen schönen Abend euch allen. Bis dann.
Bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.